Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Verkehrsrundschau Funk, dem Podcast rund um Transport, Logistik und Mobilität. Ich bin Tabea Schulz, Mitarbeiterin der Verkehrsrundschau und Chefin vom Dienst beim Tracker. Schön, dass Sie wieder dabei sind.
Und ich bin Christian Bonk, freier Journalist und viel auf den Straßen dieses Landes unterwegs. Heute widmen wir uns dem Sicherheitsüberprüfungsgesetz, kurz SÜG, das Unternehmen ab sofort vor große Herausforderungen stellt.
Das Sicherheitsüberprüfungsgesetz regelt in Deutschland, wie Personen überprüft werden, die Zugang zu Verschlusssachen haben und in sicherheitsempfindlichen Bereichen arbeiten. Es legt fest, wer überprüft wird, welche Art von Überprüfung nötig ist und wie das Verfahren abläuft. Je nach Sensibilität der Tätigkeit gibt es 3 Stufen: eine einfache, eine erweiterte und eine erweiterte Überprüfung mit Sicherheitsermittlungen.
Für die Einhaltung sind die Sicherheitsbehörden des Bundes zuständig. Die prüfen, ob mögliche Risiken für den Geheim- oder Sabotageschutz bestehen. Und das Gesetz soll zusätzlich sicherstellen, dass nur Personen mit ausreichender Zuverlässigkeit in sicherheitskritischen Bereichen eingesetzt werden.
Okay, Christian, dann lass uns doch mal genauer auf das SÜG eingehen. Das Gesetz ist seit Januar 2026 in Kraft. Und auch wenn es auf den ersten Blick nach einer kleinen Novelle aussieht, es hat große Folgen.
Da hast du absolut recht. Besonders hat es Folgen für alle, die mit Gefahrgut zu tun haben. Denn überall dort, wo Unternehmen Sicherungspläne nach ADR 110.3 erstellen oder einsehen, gelten diese Bereiche als sicherheitsempfindliche Stellen. Das betrifft Gefahrgutbeauftragte, IT-Personal, Führungskräfte, eigentlich alle, die sicherheitsrelevante Abläufe beeinflussen. Und genau für diese Stellen gibt es jetzt 3 neue Paragraphen, die man kennen sollte.
Und die haben es in sich. Paragraph 25a, Meldepflicht. Unternehmen müssen sicherheitsempfindliche Stellen aktiv melden. Paragraph 27a, Einsatz nur nach Freigabe. Niemand darf arbeiten, bevor die Behörde grünes Licht gibt. Und Paragraph 38, Bußgelder. Bis zu 50.000 Euro, wenn Meldungen fehlen oder verspätet sind. Im Dokument steht dazu ein Satz, der es ganz gut trifft. Um Bußgelder zu vermeiden, sollten Unternehmen jetzt prüfen, ob sie alle genannten Pflichten zuverlässig erfüllen.
Genau darum geht's. Und das Verfahren selbst ist nicht trivial. Im Gegenteil. Registrierung beim Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz, Ernennung eines Sabotageschutzbeauftragten, eine 13-seitige Sicherheitserklärung, Prüfung durch das Bundesamt für Verfassungsschutz. Die Bearbeitungszeit liegt dafür bei 3 bis 6 Monaten. Heißt, wer personell umstrukturieren will, muss sehr, sehr früh planen.
Was viele Unternehmen unterschätzen: Die Sicherheitsüberprüfung ist nicht nur ein Formularprozess. Sie verändert interne Abläufe. Unternehmen müssen zum Beispiel genau dokumentieren, wer wann Zugriff auf sicherheitsrelevante Informationen hat. Das bedeutet, Rollen sauber definieren, Berechtigungen prüfen, alte Zugänge löschen. Viele Firmen haben da noch, etwas Wildwuchs.
Und es reicht lange noch nicht, nur die Personen zu melden. Unternehmen müssen auch nachweisen, dass sie ein funktionierendes internes Kontrollsystem haben. Also, wer prüft die Unterlagen? Wer hält Kontakt zur Behörde? Wer dokumentiert, wenn jemand die Abteilung wechselt? Das sind alles Punkte, die im Alltag gerne untergehen, aber jetzt verpflichtend werden.
Und ein weiterer Punkt. Die Sicherheitsakten müssen getrennt von den Personalakten geführt werden. Das klingt banal, ist aber organisatorisch ein echter Stolperstein. Viele HR-Systeme sind dafür gar nicht ausgelegt. Unternehmen müssen also entweder neue Prozesse schaffen oder externe Lösungen nutzen.
Und noch was ganz Pragmatisches: Wer internationale Mitarbeitende hat, muss mit längeren Bearbeitungszeiten rechnen. Das kann die Einsatzplanung massiv verzögern. Deshalb sollten Unternehmen frühzeitig klären, welche Stellen wirklich sicherheitsempfindlich sind und welche nicht. Das spart jede Menge Zeit und Nerven.
Kommen wir aber jetzt mal zum zweiten großen Thema, das Kritis-Dachgesetz. Seit März 2026 ist es in Kraft und es setzt die europäischen CER-Richtlinien um. Und im Gegensatz zu NIS 2 geht es hier nicht um Cyber, sondern um physische Resilienz. Naturgefahren, Sabotage, Terrorismus, Versorgungsketten.
Betroffen sind insgesamt 10 Sektoren, von Energie über Verkehr bis zur Abfallwirtschaft. Der Bund geht von rund 1.700 Anlagen aus, die voll und ganz unter das Gesetz fallen. Und die Pflichten sind klar: Risikoanalysen, Resilienzpläne, Meldepflichten, branchenspezifische Standards. Aber das Problem ist, viele Details fehlen noch im Gesetz.
Ja, und die Umsetzungsfrist ist extrem kurz. bis zum 17. Juni 2026. Im Dokument heißt es dazu, die fehlende Konkretisierung wiegt besonders schwer. Ja. Also müssen Unternehmen jetzt handeln, ohne alle Details zu kennen. Risikoanalysen starten, Verantwortlichkeiten klären, Notfallpläne prüfen.
Was dabei viele Unternehmen unterschätzen, ist, dass das Kritis-Dach-Gesetz nicht allein dasteht. Parallel läuft ja sowieso das NIS 2, also die europäische Cyber-Richtlinie. Und die beiden Regelwerke greifen ineinander, auch wenn sie unterschiedliche Schwerpunkte haben.
Genau. NIS 2 kümmert sich um Cybersecurity, also IT-Sicherheit, Netzwerke, digitale Prozesse. Das Kritis-Dach-Gesetz dagegen um physische Resilienzen, Naturgefahren, Sabotage, Ausfälle von Anlagen, wie zuvor schon erwähnt. Aber in der Praxis kann man das halt nicht trennen. Wenn ein Unternehmen eine Risikoanalyse macht, müssen halt beide Perspektiven zusammengedacht werden.
Das bedeutet also für die Unternehmen, dass integrierte Sicherheitskonzepte her müssen. Nicht mehr IT macht ihr Ding und Betrieb macht sein Ding, sondern ein gemeinsames Risikobild, gemeinsame Prozesse und gemeinsame Meldewege.
Und die Herausforderung ist, beide Regelwerke haben unterschiedliche Fristen, unterschiedliche Behörden, unterschiedliche Nachweispflichten. Aber am Ende müssen die Maßnahmen zusammenpassen. Wer das jetzt sauber strukturiert, spart später richtig viel Aufwand und vermeidet Doppelarbeit.
Wir sehen also, 2026 wird ein Jahr, in dem Sicherheit nicht nur technischer, sondern auch organisatorischer wird. Unternehmen müssen Strukturen neu denken und das unter Zeitdruck. Wer früh beginnt, hat einen klaren Vorteil. Und wer wartet, riskiert Bußgelder, Verzögerungen und im schlimmsten Fall den Ausfall kritischer Funktionen.
Um noch etwas besser zu verstehen, was in Unternehmen nun wirklich wichtig ist, beleuchten wir die neuen gesetzlichen Anforderungen mit einem ausgesprochenen Experten für Sicherheitsfragen. Bernhard Jäger, Geschäftsführer von Gefahrgut Jäger GmbH, ist Chemiker und seit mehr als 35 Jahren Gefahrgutbeauftragter für alle Verkehrsträger. Außerdem ist er Buchautor. Seit 10 Jahren ist er mit seinem 25-köpfigen Team der einzige Anbieter eines Lehrgangs zum Thema Sicherungspläne richtig erstellen.
Ja, schönen guten Morgen, Herr Jäger. Vielen Dank, dass Sie heute Zeit für uns haben. Wir freuen uns, dass wir gemeinsam ein bisschen Licht ins Dunkel bringen können, was die SÜG-Paragraphen angeht.
Ja, schönen guten Tag. Danke ebenfalls, dass ich daran teilnehmen kann und freue mich aufs Gespräch.
Steigen wir gleich ein. Welche praktischen Auswirkungen haben die neuen SÜG-Paragraphen auf Unternehmen, die mit Gefahrgut arbeiten?
Ja, eine ganze Menge. Zunächst einmal leider wieder organisatorisches, auch sicherlich ein bisschen Papierkrieg. Das, was wir momentan gar nicht gebrauchen können, aber die Sicherheitslage lässt das nicht anders zu, sodass man auch betrieblich dafür werben muss, das Ganze umzusetzen. Und es müssen Personenkreise eingebunden werden. Dazu gehört natürlich dann die Aufgabe des Unternehmers, wirklich sich sehr viel Zeit zu nehmen, um dann eben wirklich das Thema sauber aufzustellen. Und das sind so Themen, die wir da im Moment zu bearbeiten haben.
Ja, das klingt alles sehr aufwendig. Wie groß muss man sich denn den organisatorischen Aufwand vorstellen, um sicherheitsempfindliche Stellen korrekt zu melden und zu überwachen?
Zunächst einmal ist es wichtig zu erkennen, dass man diese Stellen hat. Das Ganze hat ja mit Gefahrgutrecht an der Stelle zu tun, dass wir bei bestimmten Gefahrgütern mit hohem Gefahrenpotenzial verpflichtet sind, Sicherungspläne zu erstellen. Da ist die Überleitung dann zum SÜG. Das Problem ist, dass aus dem Gefahrgutrecht selber die Herleitung gar nicht erkennbar ist, sondern man muss wirklich in die Grundlage des SÜG reingehen, des SÜG reingehen. Da sind dann die Formulierungen drin, die auf das Gefahrgutrecht zurückverweisen. Das ist leider sehr kompliziert und ist auch für die meisten nicht gut lesbar. Und diese Akzeptanz muss man erst einmal im Betrieb tatsächlich aufbauen, für sich selber erkennen, dass man davon betroffen ist und dann natürlich klar, mit dem Gefahrgutbeauftragten vielleicht die ein oder anderen Rahmenbedingungen schon mal vorbesprechen, sich dann selbst auf den Weg machen und die betriebliche Organisation aufbauen und die Meldepflichten einhalten.
Okay, klingt wirklich sehr aufwendig. Was sind denn aus Ihrer Sicht und Kenntnis so klassische Fehler, die in den Unternehmen am häufigsten passieren bei der Umsetzung?
Ja, die Unkenntnis als erstes, ganz klar, dass überhaupt erstmal verstanden wird, dass eine ganze Menge an Betrieben davon betroffen sind. Darüber hinaus dann auch die falsche Einschätzung im Rahmen der Beförderungskette. Es sind wirklich alle Beteiligten in der Beförderung angesprochen, einen Sicherungsplan zu erstellen und somit dann, sobald sie diesen erstellen müssen und Personen haben, die daran arbeiten, das SÜG anzuwenden haben. Das heißt, sie müssen sich auf dem Pfad begeben, erst einmal zu erkennen, diese entsprechende Beförderung für sich wahrzunehmen und dann eben halt tatsächlich diese Maßnahmen zu ergreifen. Und da ist der große Fehler, der größte Fehleinschätzungsrahmen, dass die Betriebe das dann von sich heraus nicht erkennen.
Okay, es ist vor allem, glaube ich, auch ein großes Zeitproblem, denn man spricht ja von einer Bearbeitungszeit von 3 bis 6 Monaten. Heißt das eigentlich, dass die Unternehmen zusätzlich Personal einstellen müssen?
Ja, das ist eine gute Frage und in der heutigen Zeit ein sehr, ja, sagt man, eine sehr gemeine Frage sogar. Nicht zwingend. Es ist sicherlich von der Art und von dem Umfang her entscheidend, inwieweit die Personenkreise, die man im Betrieb hat, das schon mit abdecken können. Der zeitliche Aufwand ist allerdings tatsächlich so, dass man sich eine ganze Reihe an Informationen zusammen stellen muss, um dann erstmal dann auf die Behörde zuzugehen. Und das bedarf Zeit. Und da sind dann Zeiten genannt worden, eben halt auch, was die Anmeldefristen angeht und auch was die Sicherheitsüberprüfung der Personen angeht, von 3 bis 6 Monaten durchaus realistisch. Eigentlich ist es so, dass man sogar noch mit mehr rechnen muss, denn man hat einen enormen Vorlauf auch innerhalb des Betriebes.
Okay, welche Schnittstellen gibt es denn zwischen dem SÜG, den ADR-Sicherungsplänen und normalen internen Sicherungskonzepten?
Ja, das sind eine ganze Reihe. Also wenn man sich mit dem Thema Sicherheits, Bereich Security überhaupt mal beschäftigt, dann weiß man schon, dass so Schnittstellen zum IT-Bereich, zum Datenschutz da sind, zum Störfall da sind, wenngleich keine Verwechslungen dort entstehen dürfen. Es ist schon ganz wichtig, dass alle Teilbereiche hinterher im Rahmen des ADR-Sicherungsplans beispielsweise sich wiederfinden. So müssen alle anderen Bereiche, wie zum Beispiel Systemadministratoren im IT-Bereich, mit eingebunden werden, weil sie selber eine ganze Menge an Daten auch verwalten und verwalten können, die sicherheitstechnisch von Belang sind. Und somit müssen natürlich auch andere Bereiche mit eingebunden werden, bis hin zum Werkschutz zum Beispiel auch. Und diese Schnittstellen muss man im Rahmen auch der Sicherheitsüberprüfung kennen, denn es kann sein, dass diese Personen mit hinter an Sicherungsplänen arbeiten und somit ebenfalls dann in den Kreis der sicherheitsüberprüfenden Personen gehören. So kann es zum Beispiel sein, dass Personen im IT-Bereich, auch Administratoren, die zum Beispiel automatisch Zugang zu ganzen Sicherungsplänen haben können, dann selber komplett sicherheitsüberprüft werden müssen.
Das klingt wirklich wahnsinnig komplex und dazu kommt ja leider auch noch, dass wir uns zusätzlich mit dem KRITIS-Dachgesetz auseinandersetzen müssen. Oder kommt
Richtig.
das kommt wahrscheinlich erschwerend hinzu. Wie lässt sich das miteinander kombinieren?
Ja, im Grunde genommen werden dort ebenfalls Punkte angesprochen, die mit dem gesamten momentanen Situationen, die ja auch global zu betrachten sind, einfließen. Und somit ist dann auch die Bearbeitung des SÜG oder auch des ADR-Sicherungsplans mit Bestandteil der Betrachtung über das KRITIS-Dachgesetz, sodass wir dann im Grunde genommen ein Konglomerat haben von verschiedenen Bereichen, die sich darunter vereinigen. Insofern ja, es ist eine Zuarbeit auch zu diesem Gesetz.
Ja, bei der Recherche haben wir herausgefunden, dass offenbar vom SÜG noch viele Detailvorgaben fehlen und trotzdem
Oh ja.
sollen die Unternehmen jetzt schon Risikoanalysen durchführen. Ist das
Oh
überhaupt
ja.
zu machen?
Das ist eine große Herausforderung. Wir betreuen von unserer Seite aus natürlich in Abstimmung auch der eigenen Sicherheitsüberprüfung diverse Betriebe. Und es ist da schon sehr schnell auffallend, dass Fragestellungen seitens des Bundes nicht genau geklärt sind. So haben wir zum Beispiel folgende Fragestellung, dass der sogenannte Sabotageschutzbeauftragte, der innerhalb des Betriebes mit zu implementieren ist, also ein weiterer Beauftragter kommt tatsächlich dann mit zum Vorschein, vom Betrieb aus bestellt werden muss. Es muss auch eine Person sein, die nach Möglichkeit dort außerhalb der Linienverantwortung steht und innerbetrieblich ist. Und diese Person steht in der Diskussion, ob sie sicherheitsüberprüft werden muss oder nicht. Das Problem ist, dass im SÜG es alleine nicht drin steht, auch nicht in der damit verbundenen Sicherheitsüberprüfungsfeststellungsverordnung, übrigens witzigerweise ein Wort mit 43 Buchstaben. Und das Problem ist, dass darüber hinaus eine Verwaltungsvorschrift besteht. Und in dieser Verwaltungsvorschrift, in Paragraph 3a, ist das ablesbar, dass dies erfolgen muss. Viele Juristen sehen das so. Allerdings ist es so, dass einige Ämter das wiederum nicht so sehen. Und das Problem ist eben, dass hier eine Klärung unbedingt vonnöten ist. Wir bemühen uns da auch drum, weil es muss schon erklärt werden, dass eine fehlende Sicherheitsüberprüfung einer Person zu einem hohen Bußgeld führen kann. Und insofern sollte der Gesetzgeber an der Stelle vielleicht die einen oder anderen Dinge noch plausibler darstellen. Was schon mal gut gelungen ist, dass auf der Seite des Bundes in der Veröffentlichung die Präsentationen sehr gut gelungen sind. Also da muss man schon sagen, da steht eine ganze Menge drin, muss man sich zwar auch durcharbeiten und sind Hilfestellungen, aber wie in diesem speziellen Fall gibt es eben halt Probleme. Oder weiteres Problem auch, was ist denn mit den Betrieben, die genau gerade in der Bildung eines Sicherungsplans sind? Das heißt, sie sind gerade dabei, den zu bearbeiten, noch bevor jetzt eigentlich die Überarbeitung des SÜG am 16.01. diesen Jahres war. Das heißt, diese klassische Übergangsvorschriftenregelung an der Stelle ist nicht ganz erkennbar und ist auch schwierig ablesbar. Also man kann eigentlich nur jedem Betrieb sagen, der sich in so einer Lage befindet, so schnell wie möglich dann tatsächlich die Anmeldung an die Behörden vorzunehmen, um da nicht irgendwie Schiffbruch zu erleiden. Wir weisen allerdings darauf hin und berufen uns schon darauf, dass die allgemeine Übergangsvorschrift sowieso bis zum Januar nächsten Jahres ist. Das wäre dann ja die Schnittgrenze vom 16. zum 17. Januar 2027, sodass wir jetzt eigentlich schon sagen, okay, solange man sich jetzt in diesem Zeitfenster bewegt und das abarbeitet, ist man relativ safe. Aber man muss sich schon darüber im Klaren sein, dass man hier, wenn man etwas tatsächlich als Lücke reißt, ein sehr hohes Bußgeld kassieren kann.
Okay, das heißt, die Unternehmen sind jetzt wirklich ziemlich unter Druck, weil auch, sagen wir, April, Ende April, also es ist, ja, es sind noch 8 Monate, in denen umgesetzt werden muss, obwohl ja noch Branchenstandards fehlen. Wer ist denn damit gerade beschäftigt, diese Standards zu entwickeln?
Ja, das fragen wir uns momentan auch. Eigentlich ist es das Ministerium letzten Endes, wo auch die Sicherheitsüberprüfungen eingereicht werden. Ansonsten ist dort nicht wirklich viel wahrzunehmen. Wie gesagt, das Problem ist, dass im Gefahrgutrecht selber gar nicht auf so einen SÜG verwiesen wird, sondern ironischerweise über die Richtlinie, die RSEB mit den damit verbundenen Leitfäden, gibt es in den Leitfäden dann tatsächlich einen Hinweis auf das SÜG. Und da wünschte ich mir, dass dort eine bessere Darstellungsform erfolgen kann, vielleicht sogar ein direkter Hinweis in der RSEB, um dann quasi mit entsprechenden Informationen und auch unterstützenden Informationen dann weitergeholfen werden kann. Momentan ist aber nicht ersichtlich, wer da mit Ausnahme eben halt des Ministeriums, in dem letzten Endes auch das Ganze in der Sicherheitsüberprüfung abläuft oder koordiniert wird und weitergegeben wird an andere Institutionen, dann nichts irgendwie statt, was man irgendwie als, ich sag mal, auch Beteiligter wahrnehmen könnte. Leider ist dem so.
Ja, eine sehr unsichere Situation. Sollten denn die Unternehmen dazu noch NIS2 und Kritis-Dachgesetz zusammendenken? Ist das irgendwie sinnvoll?
Ja, auch hier haben wir folgende Situation, dass wir auf alle Fälle eine Kombination mit betrachten müssen. Wir haben auch schon aktuelle Fälle, wo so etwas durchaus mal hinterfragt worden ist. Man darf nicht vergessen, das Ganze ist nicht nur einfach eine virtuelle Geschichte, sondern auch aus der Erfahrung heraus, es gibt immer wieder mal Probleme mit Phantomspediteuren. Es gibt Situationen, wo Identitätsklau betrieben wurde, wo auch ein Phishing von Mails stattgefunden hat mit vielleicht sensiblen Daten. Und dann sind natürlich genau diese Details, die dann quasi über das NIS2 mit auch zu betrachten sind, auch ein wichtiges Thema, um das Feld mit abzudecken. Also es ist schon wichtig, dass das mit, genauso wie zum Beispiel der ganze Bereich des Störfallrechts, mit dann quasi kombiniert und gewoben wird. Und letzten Endes fließen diese Informationen auch in einem Sicherungsplan mit ein. Und vielleicht zur Erläuterung eines Sicherungsplans, auch der wird häufig falsch verstanden. Es handelt sich hierbei nicht darum, dass der Plan etwas sicher macht, sondern er bewertet zunächst einmal die Sicherheitslage des Betriebes. Analog kann man sagen, wie eine Gefährdungsbeurteilung. Und daraus werden dann Maßnahmen definiert und dann hinterher Prozeduren abgeleitet bis hin zur Wirksamkeitskontrolle. Und das heißt, es ist ein ständiges, lebendes Dokument. Es nutzt also nichts, diesen Plan zu erstellen und irgendwo im Safe liegen zu haben, sondern es muss leben. Und das Problem ist, dass das nur leben kann, wenn ich eben halt zum Beispiel solche Bereiche wie NIS2 mit einfließen lasse oder eben halt auch andere Details, um dann eben halt tatsächlich das mit Leben dann ja zu erfüllen und dann letztendlich auch die Sicherheit nach und nach dann für den Betrieb aufbauen kann.
Das heißt also, das ist ein laufender Prozess, dem die Unternehmen jetzt ausgesetzt sind. Was
Ja.
wären denn so die wichtigsten ersten Schritte, die Sie als, ja, ich sag mal, als Ratgeber für Unternehmen geben würden, die bisher noch nichts getan haben? Was sollten die jetzt als erstes tun?
Ja. Wenn erkannt wird, dass man davon betroffen ist, so schnell wie möglich die Meldung an die Behörde machen für die Registrierung des Unternehmens. Das ist also schon mal das allererste, weil wenn das nicht gelingt, dann ist der Rest gar nicht leistbar. Mit diesen damit verbundenen Bestätigungen können dann die entsprechenden betroffenen Personen ermittelt werden und dann der Behörde gemeldet werden. Warum? Weil die gesamte Bearbeitung, auch zum Beispiel eines Sicherungsplans, kann erst erfolgen, wenn die Sicherheitsüberprüfung dieser Person abgeschlossen ist. Also ich darf vorher daran nicht arbeiten. Dann kommt das nächste, sobald dann diese Sicherheitsüberprüfung durchgeführt wurde. Und die kann durchaus einige Wochen und Monate in Anspruch nehmen, bis die Rückmeldung kommt, kann mit der Bestätigung, es muss also eine richtige behördliche Bestätigung vorliegen, erst die Bearbeitung des gesamten Sicherungsplans erfolgen. Und dann muss innerhalb des Betriebes mit diesen Personen eine Art Kolloquium gebildet werden, welches dann auch unter gewissen Geheimhaltungsaspekten diesen Prozess begleitet. Und wenn das eingeläutet ist, dann sollte so schnell wie möglich natürlich auch dann der Sicherungsplan bearbeitet werden. Aber das allererste ist, wie gesagt, die Registrierung des Unternehmens, dann die entsprechende Filterung von Personenkreisen, die davon betroffen sind, dann die Durchführung der Sicherheitsüberprüfung und dann erst loslegen, wenn eben tatsächlich die Bestätigung vom Amt ist. Und in diesem Zusammenhang darf man erwähnen, dass für die Bearbeitung auch externe Firmen mit eingebunden werden können. Wir machen das für Betriebe auch. Das heißt, es ist so, dass wir dann quasi als Person mit bei der Behörde be gemeldet werden, dass wir an diesen Prozessen mitwirken oder beteiligt sind. Das sind dann also die Dinge, die im Vorhinein geschehen müssen und erst dann darf man loslegen.
Okay, das war jetzt eine sehr schöne pragmatische Schilderung dessen, was zu tun ist. Vielleicht auch gleich verbunden mit dem Aufruf, sich eventuell auch da wirklich professionelle Hilfe mit an Bord zu holen. Herr Jäger, haben Sie ganz herzlichen Dank, dass Sie da so viel Details uns verraten konnten heute zu dem, was auf die Unternehmen zukommt. Und wie gesagt, wir hoffen, mit diesem Beitrag da ein bisschen Panik zu nehmen und dass viele Unternehmen jetzt genau das tun, was zu tun ist. Haben Sie herzlichen Dank für Ihre Zeit und ja, wir hoffen, Sie hier mal wieder begrüßen zu dürfen.
Lieben Dank. Bis dann.
Auch von meiner Seite vielen Dank, Herr Jäger, dass Sie heute bei uns waren und uns so viele Details und auch einige Tipps haben geben können. Und natürlich auch vielen Dank an alle, die gerade zugehört haben. Sollten Sie da draußen Feedback, Fragen oder Kritik haben, melden Sie sich gerne bei uns. Einen Kontakt finden Sie in den Shownotes. Außerdem freuen wir uns natürlich über eine Bewertung auf der Podcast-Plattform Ihrer Wahl. Und bis zum nächsten Mal wünsche ich wie immer eine allzeit gute Fahrt.